das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen guten Abend. Ich begrüße Sie zu den Tagesthemen an einem Sonntag, an dem wieder mindestens 25 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Menschen, die versucht haben, von der Türkei aus übers Meer in die Europäische Union zu gelangen. Unter den Toten waren heute 10 Kinder. Und die Überlebenden, die es bis in die EU schaffen, die stehen dort dann vor Zäunen und vor Stacheldraht, wie hier in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze. Soll das so bleiben? Obwohl sich die Umstände dort für die Menschen mit jedem Tag verschlechtern. Genau darum dreht sich am Vorabend des EU-Türkei-Gipfels in Brüssel die innenpolitische Debatte in Berlin. Tom Schneider.
Der Stacheldraht zwischen Griechenland und Mazedonien, er sichert eine Außengrenze der EU, allerdings anders als von der Bundesregierung angestrebt. Geflüchtete im Lager Idomeni hausen unter schwierigsten Bedingungen im EU-Land Griechenland. Das Nicht-EU-Land Mazedonien schirmt sich ab. Die meisten Geflüchteten kommen über die Türkei. Auch deshalb habe das Land eine Schlüsselrolle, unterstreicht CDU-Vizechef Thomas Strobel im Bericht aus Berlin.
Wir müssen mit der Türkei sprechen, wenn wir die Kontrolle über die EU-Außengrenze wieder erlangen wollen, wenn wir dort die organisierte Kriminalität bekämpfen wollen, wenn wir den Schlepper- und Schleuserorganisationen das Handwerk legen wollen.
Mit der Türkei verhandeln. Seitdem Polizisten die Redaktion der Zeitung Zaman stürmten, hat das für manchen einen Beigeschmack.
Stellen Sie sich vor, hier kommt ein Sondereinsatzkommando rein, schlägt sie zusammen, haut hier alles kurz und klein und sagt, das gehört jetzt dem Staat. Das ist das, was gerade in der Türkei passiert. Das ist kein Verfassungsstaat mehr, kein Rechtsstaat.
Doch kann das die Kanzlerin so deutlich aussprechen, wenn die Türkei gleichzeitig so wichtig ist, um die Zahl der Geflüchteten zu reduzieren? Ihr Koalitionspartner SPD empfiehlt Pragmatismus.
Wir werden gegenüber der Türkei die Vorfälle in Bezug auf die Pressefreiheit auf jeden Fall thematisieren und kritisieren. Andererseits müssen wir auch sagen, wir können nicht nur mit Staaten verhandeln, die in Bezug auf Menschenrechte absolut lupenrein sind. Dann wären wir am Ende des Tages relativ alleine am Verhandlungstisch.
Mit der Türkei verhandeln, um solche Bilder zu vermeiden. Die Geflüchteten im Lager Idomeni, sie zeigen, welch weiten Weg Europas Flüchtlingspolitik morgen vorankommen muss.
Ja, also es ist klar, eine Schlüsselrolle in dieser Flüchtlingskrise spielt natürlich die Türkei. Dorthin treibt es die Menschen aus den benachbarten Syrien und anderen Ländern oft zunächst. Und von hier aus versuchen sie dann, übers Mittelmeer griechische Inseln zu erreichen, EU-Boden eben. Brüssel ist also sehr daran gelegen, dass die Türkei diese Flüchtlinge eben nicht aufs Meer lässt. Und die Frage ist natürlich, welchen Preis die Europäer zu zahlen bereit sind. Da gibt es einen moralischen, zum Beispiel Verzicht auf Kritik an den Menschenrechtsverstößen in der Türkei. Aber es gibt auch einen finanziellen. Aus der Türkei, Michael Schramm.
Die Ägäis. In den letzten Monaten ist sie zu einem besonderen Ort der Weltpolitik geworden. Nach wie vor sind es Zehntausende, die sich von hier gen Europa aufmachen. Die vor ihnen liegenden oft nur wenigen Kilometer Wasser, sie sind das größte natürliche Hindernis auf ihrem Weg. Seit Monaten geben sich deshalb europäische Politiker in Ankara und Istanbul die Klinke in die Hand. Die Migration setzt sie unter Druck. Die Türkei soll die Flüchtlinge mit noch mehr polizeilichen Maßnahmen daran hindern, gen EU zu ziehen.
Bei den Verhandlungen, die in Brüssel starten, wird die Türkei in relativ stärkeren Position als Europa.
Rund 2,5 Millionen Flüchtlinge leben derzeit in der Türkei. Deren Lebensverhältnisse zu verbessern, ist auch für Europa zu einer zentralen Frage geworden. Denn nur wer eine erträgliche und sichere Zukunft für sich und seine Familie sieht, gibt Fluchtpläne auf. Europa wird dafür zahlen müssen. 3 Milliarden Euro wurden bereitgestellt. Ankara aber hat bereits durchblicken lassen, man erwartet mehr. Darüber hinaus will die türkische Regierung möglichst bald Visafreiheit für ihre Bürger und eine Beitrittsperspektive zur EU. Und die versucht, ihren Partner bei Laune zu halten. Plötzlich vergeben und vergessen, Demokratiedefizite und Menschenrechtsverletzungen in der Türkei.
Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, das sind Freiheiten, die sehr gefährdet in der Türkei sind heutzutage.
Um der Fluchtbewegung wieder Herr zu werden, bedarf Europa der wirklich tätigen Hilfe der Türkei. Ungünstige Voraussetzungen für Verhandlungen auf Augenhöhe.
So, ja eben. Und genau diese Verhandlungen, die finden morgen wieder in Brüssel statt. Und weil die Ausgangslage aus der Sicht der EU so schwierig ist, wie wir es ja nun gerade gesehen haben, hat sich Bundeskanzlerin Merkel bereits heute Abend mit dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu und dem niederländischen Regierungschef Rutte getroffen. Die Niederlande haben derzeit den EU-Ratspräsidentsvorsitz. Das ist keine leichte EU-Mission, nachdem in der Türkei gerade erst wieder die Presse- und Meinungsfreiheit schwer erschüttert worden ist. Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Die Kanzlerin trifft zur Stunde den türkischen Ministerpräsidenten. Wissen Sie was über den Stand dieses Gesprächs?
Nein, das ist noch nicht nach draußen gedrungen. Die Gespräche dauern länger als ursprünglich geplant. Dass sie notwendig geworden sind, spricht dafür, wie schwierig die Lage ist. Denn normalerweise werden Gipfeltreffen wie das morgen von Beamten und Diplomaten vorbereitet. Hier müssen die Regierungschefs gleich dran. Sie will dort aber auch über die Lage der Menschenrechte und der Pressefreiheit in der Türkei sprechen. So hieß es jedenfalls vorher.
Die EU, die ist natürlich auf den guten Willen der Türkei angewiesen. Aber die andere Seite ist, macht das die EU nicht erpressbar?
Natürlich macht es sie auch erpressbar. Wir kennen das aus einem anderen Fall, Spanien und Marokko. Die Spanier haben schon auf Flüchtlinge geschossen, mit Gummi geschossen, aber sie brauchen auch die Kooperation Marokkos. Hier auf die Türkei ist man angewiesen, aber man ist nicht völlig einflusslos. Die Lage der Türkei ist ja auch keine einfache. Sie ist im Moment von lauter Problemgebieten umgeben. Sie hat Krach mit Russland. Und sie hat eigentlich nur einen Freund in ihrer Nachbarschaft und das ist die EU und die NATO und die braucht sie also auch. Also man muss hier nicht im Kriegsgang gehen, wenn man mit der Türkei verhandeln will. Umgekehrt muss die Türkei auch nicht auf den Knien nach Europa rutschen.
Vielen Dank, Rolf-Dieter Krause, für diese Einschätzung aus Brüssel. Die Slowakei ist eines der EU-Länder, das eine Aufnahme von Flüchtlingen ablehnt. Die Regierung ist mit dem Thema auch in den Wahlkampf gezogen, zumindest für sie, aber ohne Erfolg. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Linda Zawakis.
Die regierenden Sozialdemokraten bleiben stärkste Kraft im Parlament, erhielten aber laut vorläufigem Ergebnis mit 28,3% ein Drittel weniger Stimmen. Damit verlor die Partei von Ministerpräsident Fico die absolute Mehrheit. Insgesamt schafften es 8 Parteien ins Parlament, darunter auch die rechtsextreme Partei Unsere Slowakei von Marian Kotleba, die auf 8% kam. Die türkische Polizei hat eine Demonstration in Istanbul zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Dabei feuerten die Sicherheitskräfte auch Gummigeschosse in die Menschenmenge. Hunderte Frauen hatten zuvor friedlich für eine Stärkung ihrer Rechte demonstriert. Die Organisatoren hatten die Kundgebung, die eigentlich für Dienstag geplant war, vorgezogen. Die Behörden hatten die Veranstaltung verboten. Die Alternative für Deutschland kann bei der Kommunalwahl in Hessen nach erstem Zwischenergebnis in den großen Städten punkten. In Frankfurt brachte sie es nach Auszählung gut der Hälfte der Stimmen für das Trendergebnis aus dem Stand auf knapp 12%. In Wiesbaden kam sie auf gut 16% und wäre damit drittstärkste Kraft. Der Dirigent Nikolaus Arnoncourt ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er gehörte zu den Wegbereitern der historischen Aufführungspraxis, deren Ziel es war, Barockmusik so zu spielen, wie sie ursprünglich geklungen hat. Dazu gründete er das Ensemble Concentus Musicus Wien. Musikerkollegen würdigten Arnoncourt als einen Künstler, der Altes auf geniale Weise in die Gegenwart transportiert habe.
So, und damit sind wir beim Sport. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich heute von Trainer Armin Fee getrennt. Einen Nachfolger gibt es beim aktuell drittletzten der Liga noch nicht. Aber dafür weiß Katja Wunderlich alles über die beiden Sonntagsspiele.
Schwierige Zeiten also in Frankfurt, damit kennt man sich in Hamburg ja auch bestens aus. Nach der Schlappe unter der Woche gegen Schalke musste der HSV heute ausgerechnet gegen den großen Angstgegner aus Berlin ran. Seit gut 4 Jahren hatte der HSV nicht mehr gegen die Hauptstädter gewonnen, die letzten 5 Spiele sogar zu 0 verloren. Heute aber endete die Durststrecke der Hanseaten.
Gestatten Müller, Nikolai Müller. Berlin-Bezwinger mit Doppelpack. Die größten Hamburger Sorgen erst einmal vertrieben, das hebt die Laune.
Ich fühle mich in den letzten Wochen einfach gut. Ich konnte bis jetzt seit Winter jedes Training mitmachen und durfte jedes Spiel spielen. Und das tut gut und ja, freue mich darüber, dass es so gut geklappt hat heute.
Die Berliner mit großen Ambitionen und der ersten richtig guten Möglichkeit nach 10 Minuten. Plattenhart auf den Kopf von Ibisevic. Vedat Ibisevic vielleicht verdutzt über so viel Platz. Die volleyballartige Abwehr von René Adler, etwas unkonventionell, erfüllt aber ihren Zweck. Der HSV versucht erst einmal, größere Fehler zu vermeiden. Aber das Team von Bruno Labbadia bemüht sich. Rudnevs für Lasogga von Beginn an im Sturm, auch ziemlich unbehelligt von der Hertha-Abwehr. Eine erste vorsichtige Annäherung an das Tor der Gäste. Zum Ende der ersten Hälfte Berlin zu passiv, der HSV energischer. Sakais Versuch gut, die Reaktion von Herthas Jahrstein noch besser. Es war spürbar, dass die Berliner an diesem Tag nicht ihren Allerbesten erwischt haben.
Die Halbzeit hat man schon dieses Gefühl gehabt, das stimmt etwas nicht. Die Tagesform heute aber nicht in Ordnung. Körpersprache, Passquote, Zweikampfführung, ich glaube, das war alles besser von der Seite von Hamburg.
Keine Champions-League-Laune bei Paul Dardai. Sein Team findet einfach nicht den Weg, gefährlich zu werden. Hamburg schon. 58 Minuten gespielt. Nikolai Müller, das ist verdient. 1:0 die Führung. Der HSV vielleicht heißer auf die Punkte, die sie so dringend brauchen. Müller platziert. Keine Chance für Jahrstein. Die Berliner bedient von dem Mann namens Müller. Gut eine Viertelstunde nach seinem ersten Streich folgt Nummer 2. Saisontreffer Nummer 6 und 7 für Nikolai Müller. Doppelt hält besser. Die Entscheidung. 2:0 gewinnt der HSV, weil sie einfach mehr gegeben haben als zuletzt.
Heute kam man schon nahezu an die 100%, muss man klar sagen. Also was ich schön fand, das war heute, nachdem wir wirklich gegen Schalke ein schlechtes Gesicht gezeigt haben, heute unser eigentlich wahres Gesicht gezeigt haben, was möglich ist, weil wir sehr geschlossen gearbeitet haben, von der ersten Minute an Hertha unter Druck gesetzt haben und wirklich auch gut Fußball gespielt haben.
Ein Euphoriedämpfer für Berlin. Und der HSV darf dank Nikolai Müller völlig zu Recht wieder nach oben gucken.
Am Mittwoch waren die Mainzer noch die Helden der Liga, hatten den großen FC Bayern bezwungen und die Meisterschaft ein wenig spannender gestaltet. Doch spätestens nach dem heutigen 0:0 gegen Darmstadt ist die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt wieder im Alltag angekommen. So ist Fußball. Wer glaubte, Darmstadt sei eine leichte Beute für die Mainzer, der sah sich getäuscht.
Wenn viel auf dem Platz geredet wird, ist es meist kein schönes Spiel. Und so ist es auch. Viele Fouls, viele Nicklichkeiten, viele Spiele am Boden. Die Mainzer fühlten sich oft provoziert.
Es gab so die eine oder andere Szene, da hatte man den Eindruck, man muss den Krankenwagen schon bestellen für den Darmstädter Spieler, obwohl er gar nicht berührt wurde. Und da habe ich mal ganz kurz mich ein bisschen aufgeregt.
War ein rassiges Spiel, ein Kampfspiel. Haben sich beide nichts geschenkt, beide Mannschaften. Beide wollten die 3 Punkte haben, das hat man bis zum Schluss gesehen.
2 Teams, 2 Meinungen. Da wird es emotional. Negativer Höhepunkt der Partie, die rote Karte für Giulio Donati in der 57. Minute. Völlig zu Recht, der Mainzer tritt gegen Sandro Wagner nach.
Ich bin auf ihn draufgefallen und dann wollte ich zweimal weglaufen und zweimal hat er mir hinterhergetreten. Klare rote Karte. Hätte nochmal 2 rote Karten kriegen müssen, weil er zweimal nachgetreten hat, aber ja, keine Ahnung, warum er das macht, müssen Sie ihn fragen.
Der Rotsünder will nicht reden, versteckt sich. Das schlechte Gewissen ist ihm anzumerken.
Ich habe den Giulio noch extra gebrieft. Und weil ich ja weiß, das ist ein hitziger Italiener, ein Toskaner, weiß ich, wie schnell der überkocht. Und in der Situation haben wir es gesehen, ein Foul an ihm und der tritt nach. Und deshalb hat er uns dafür noch am Ende der letzten Woche noch eine schöne Herausforderung geschaffen.
Fußball wird auch noch gespielt. Mainz ist in der ersten Hälfte das bessere Team. Hat ein paar gute Gelegenheiten, wie hier Julian Baumgartlinger. Es ist schwer für die Mannschaft von Martin Schmidt, die starke Defensive der Darmstädter von Dirk Schuster zu knacken. In der zweiten Hälfte haben die Lilien die besseren offensiven Szenen. Konstantin Rausch. Für Darmstadt wird es nur noch einmal gefährlich gegen nun 10 Mainzer. Christian Matenia mit einem super Reflex. Matenia ist übrigens gebürtiger Mainzer.
Mit der Stehtribüne im Rücken, wo ich früher selbst drauf gestanden habe, ist natürlich was Komisches, aber daran habe ich mich schnell gewöhnt und bin stolz, dass der Tag jetzt so vorbei ist.
Am Ende ist es dann wieder friedlich. Jeder bekommt einen Punkt, ein bisschen Harmonie zum Sonnenuntergang.
Die Tabelle. Bayern 5 Punkte vor Dortmund, dahinter Berlin, Schalke und Mainz. Es folgen Mönchengladbach, Wolfsburg, Leverkusen und Ingolstadt. Die zweite Hälfte wird von Hamburg angeführt, danach Stuttgart, Köln, Bremen und Augsburg. Darmstadt ist 15. Frankfurt auf dem Relegationsplatz, Hoffenheim und Schlusslicht Hannover auf den Abstiegsrängen. Bronze, Silber und Gold, das ist die beeindruckende Bilanz von Laura Dahlmeier nach 3 Wettbewerben bei der Biathlon-WM in Oslo. Nach Bronze im Sprint und Silber in der Mixed-Staffel gab es heute Gold in der Verfolgung.
Auf den Besuch bei Norwegens König Harald hatte sich Laura Dahlmeier besonders gefreut. Der ist den neuen Weltmeistern vorbehalten und zu denen gehört die 22-Jährige seit heute.
Meine Eltern haben mir das damals schon gesagt, ja Laura, wenn du dich anstrengst, vielleicht schaffst du es irgendwann zum König. Und heute habe ich es geschafft, heute war ich ihm gegenüber gestanden und es war wirklich ein ganz besonderer Augenblick für mich und ein super schöner Moment und das genieße ich jetzt.
Es war ein perfektes Rennen, 0 Fehler bei 20 Schüssen. Laura Dahlmeier konnte sich auf der Zielgeraden die Zeit für den Siegersprung und auch die Fahne nehmen. Vorsprung 48 Sekunden, Gold für Dahlmeier vor Dorothea Viera aus Italien und der Französin Marie Doran Aber.
Beim letzten Weltcuprennen der nordischen Kombinierer in Schonach wurde Fabian Riesle Zweiter hinter dem Norweger Jürgen Groback. Erik Frenzel stand bereits vorher als Gesamtweltcupsieger fest.
Der Kölner Joachim Eilers hat zum Abschluss der Bahnrad-Weltmeisterschaften in London Gold im Keirin-Wettbewerb gewonnen. Die Entscheidung im Finale auf der Olympiabahn von 2012 war extrem knapp. Eilers, der bereits Gold im 1000 Meter Zeitfahren und Bronze im Teamsprint gewonnen hatte, rettete sich mit 2000stel Sekunden Vorsprung ins Ziel vor dem Neuseeländer Edward Dawkins. Maximilian Levy wurde Vierter, Bronze im Sprint der Frauen ging an Christina Vogel. Auch sie holte, wie Joachim Eilers, 3 Medaillen in London.
Russlands Leichtathletikverband verstößt massiv gegen Auflagen des internationalen Verbandes IAAF und der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Nach Recherchen der ARD-Doping-Redaktion sind gesperrte Trainer weiter aktiv, Dopingmittel problemlos erhältlich und auch die nationale Anti-Doping-Agentur soll betroffen sein. Den Russen droht damit der Ausschluss von den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro.
Olympia ohne russische Leichtathleten? Durchaus möglich. Denn Recherchen der ARD-Doping-Redaktion belegen, der russische Sport hat gegen die Anti-Doping-Regeln und gegen Auflagen des Weltleichtathletikverbandes IAAF verstoßen. Aufnahmen mit versteckter Kamera zeigen, ein Spitzentrainer, der Athleten gedopt hatte, arbeitet trotz Betätigungsverbots durch den Weltverband weiter mit russischen Athleten. Ein anderer Trainer bot einem Lockvogel per Skype-Telefonat Doping-Substanzen zum Kauf an. Haben Sie sauberes Testosteron? Ja. Was kostet das? 350. Und haben Sie das auf Lager? Ja, klar. Eine Untersuchungskommission des Weltleichtathletikverbandes bestätigte der ARD-Dopingredaktion, dass die Vorkommnisse in Russland ernsthafte Vorfälle und eine klare Verletzung der Anti-Doping-Regeln seien. Der Deutsche Leichtathletikverband fordert den endgültigen Ausschluss russischer Leichtathleten von Olympia.
Offensichtlich hat sich die Situation, wie sie von der WADA beanstandet worden ist, nicht substanziell geändert. Das bedeutet in der Konsequenz eigentlich nur, dass die Voraussetzung für die Teilnahme russischer Leichtathleten in Rio derzeit nicht gegeben ist.
Am Freitag wird der Weltverband über das Schicksal der russischen Leichtathletik beraten.
So, nun fehlt uns noch das Wetter zum Wochenstart. Sven, was ist im Angebot?
Ja, irgendwie das, Thomas, was wir jetzt schon hatten, das bleibt alles so. Was aber auch heißt, das hat man heute gemerkt, dass zwischendurch mal länger die Sonne rauskommen kann. Wir gucken mal gleich auf den 15-Tage-Trend, weil natürlich viele jetzt sagen, wann kommt denn jetzt mal so eine Art Vorfrühling? Das ist das Beispiel Cottbus. Man sieht, die Temperaturen gehen zwar hoch, aber selbst an der 10-Grad-Marke werden wir mutmaßlich scheitern. Und dann geht es eher wieder runter unter größeren Unsicherheiten. Also noch ist Wärme nicht groß in Sicht für uns. Und wir gucken kurz auf die Isobahnkarte. Da sieht man viele Tiefdruckgebiete mitten über Europa, das Azorenhoch. Ist hier ganz genau da, wo es hingehört, bei den Azoren. Nach der Nacht, wo es schon ein bisschen Schneeregen gibt, gibt es den auch morgen Vormittag im Westen, möglicherweise sogar mit kurzen Gewittern. Ostfriesland, der Nordosten und der Bayerische Alpenrand sind am freundlichsten. Nachmittag geht es so weiter mit den Schauern, mit kurzen Gewittern, Graupel, Schneeregen, alles dabei in kalter Luft bei 2 bis 8 Grad. Das sind die Maxima. Und die Aussichten zeigen dann, auch Dienstag und Mittwoch bleiben so immer wieder Schneeregen, Regen im Osten am ehesten trocken und dann mal 10 Grad am Mittwoch zum Beispiel in Berlin. Aber man sieht daran, auch die 10. Kalenderwoche des Jahres Jahres 2016 beginnt erstmal frisch.
Ja, dann bleibt eben alles frisch. Ist gar nicht so schlecht. Herzlichen Dank, lieber Sven. Genau. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Hier folgt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Heute mit einem Nachruf auf den österreichischen Dirigenten Nikolaus Anoncourt. Die nächsten Tagesthemen, die gibt's natürlich morgen. Dann mit Karin Mioska. Ihr und Ihnen wünsche ich einen guten Start in die Woche. Tschüss.